This is the Unternehmer-Jam Sessions. And the winner is, sie meinen immer dich, wenn du zu Gast bei Unternehmer Jam Session bist. Das ist ein Zitat von Shindy, etwas abgewandelt natürlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und es ist eine ganz besondere Folge, denn es ist die erste Video-Podcast-Folge. Es ist die vierte Folge im großen Geburtstagsspecial mit Gast, zum zweiten Mal hier zu Gast, jetzt auch im Bild, Marc. Herzlich willkommen.
Hi, moin.
Moin. Vielen Dank, dass du das mitmachst.
Sehr, sehr gerne.
Ich hatte mir ja was Besonderes überlegt und habe das auch mit dir vorbesprochen, als ich das letzte Mal hier war und wir eigentlich Podcast-Folgen aufnehmen wollten. Wir aber so in den Redefluss gekommen sind und ins Kreative, weil wir ja auch hier in den neuen Räumlichkeiten sind. Also ich war zum ersten Mal hier und das ist wirklich, also die Kreativität ist sofort on fleek.
Das ist krass,
das muss man echt sagen.
Ja.
Und ich hatte ja auch davon berichtet, ich hatte schon so eine coole Zugfahrt hierher, weil ich da einen Podcast von oder mit Curse gehört habe und hatte vorher einen Vortrag bei der Sparkasse Köln-Bonn und beides war so motivierend und ich war so voller Elan.
On fire.
Einfach. War richtig on fire und Geil. Da kam mir auch die Idee für dieses Geburtstagsspecial.
Ja.
Und es ist wie folgt. Viele werden es vielleicht schon mitbekommen haben, weil drei Folgen ja schon draußen sind. Ich hatte Familie, Freunde, Gäste, Weggefährten aller Art gebeten, mir doch einfach mal Fragen zu schicken. Und diese Fragen möchte ich im Rahmen dieser Folge, und ich hatte ja schon in zwei anderen Folgen Fragen beantwortet, jetzt wie gesagt das erste Mal mit Bild.
Yes.
Und das ist nur noch ein Teil der Fragen. Wir haben noch mehr Fragen. Eigentlich noch eine zweite Folge heute aufnehmen mit Tobias zusammen. Hm. Der ist leider krank geworden.
Liebe Grüße an der Stelle und gute Besserung.
Liebe Grüße, gute Besserung. Ja. Wir holen das auf jeden Fall nach, weil diese Folge muss unbedingt am 2.10. rauskommen.
Aber kein Druck.
kein Druck. Weil dort haben wir noch eine richtig geile News zu verkünden. Also für uns auf jeden Fall geile News zu verkünden. Und in dem Rahmen möchte ich auch noch ein paar Fragen dann direkt mit Tobi gemeinsam beantworten. Und jetzt aber erstmal mit Marc. Also ich freue mich tierisch, dass du hier mitmachst und sozusagen jetzt ein bisschen die Rolle des Hosts übernimmst.
Ich mache heute den Moderator hier.
Du machst den Moderator und du kannst gerne auch investigativ nachfragen, wenn dich irgendwas interessiert.
Ja, auch ganz kontextlos? Oder?
Auch ganz kontextlos.
Ganz anderes Nachfragen danach. Nee, perfekt, ich gehe das mal hier durch. Ich finde es wirklich krass, wie viele Fragen du echt bekommen hast. Wahnsinn.
Ja.
Danke für die Vorbereitung. Sehr, sehr cool.
Ja, wenn man das jetzt im Bild sieht, ganz kurz noch, schöne Grüße an Nicole, die ja eine sensationelle Idee hatte, wie man Moderationskarten besser gestalten kann.
Ah.
Ich hätte es jetzt gut gebrauchen können, weil jetzt jetzt ist das hier die Minimum-Variante.
Geil, ja, aber gut. Stark. Das ist, also,
Content zählt.
Also perfekt, würde ich auch sagen. Perfekt. Wollen wir reinstarten mit der ersten Frage direkt?
Let's go.
Und zwar, hast du den Schritt in die Selbstständigkeit jemals bereut? Fragt deine Mutter.
Ja, das ist so eine typische Elternfrage.
Voll, ne?
Glaube ich. Mhm. Ich vertrete erstmal die These, was ich auch, ich glaube, im Soundcheck so gesagt habe. Ich bin mir gar nicht genau sicher, ob meine Mutter überhaupt genau weiß, was ich mache. Das ist
geil.
Ja dieser Phänomen. Kennst du How I Met Your Mother?
Ja.
Die Serie? Da ist ja Barney Stinson.
Ja.
Der wird ja auch immer gefragt, hey Barney, was machst du eigentlich im Beruf? Und immer, bitte.
Voll.
Man fragt sich, genau. Man weiß aber auch nicht genau, was er macht. Also ich habe es bis heute nicht verstanden. Irgendwann sieht man es mal.
Ja.
Ist ja auch egal. Also kleiner Cliffhanger zum Soundcheck. Dort habe ich meiner Tochter erklärt, was ich eigentlich beruflich mache. Und die kurze Antwort ist, vertiefend kommt das wahrscheinlich noch in anderen Fragen. Nein, ich habe den Schritt nie bereut, in die Selbstständigkeit zu gehen.
Cool.
Und ich finde bereuen auch ein ganz schlechtes Mindset. Also prinzipiell sollte man Dinge nicht bereuen. Ne, man sollte daraus lernen, wenn es Hürden, Fehler, die passiert sind, daraus lernen und nach vorne blicken.
Mhm.
Macht manchmal Sinn, auch einen Blick in den Rückspiegel, um, wie gesagt, daraus zu lernen, aber prinzipiell sollte man nach vorne blicken. Und liebe Mama, ich habe den Schritt nicht bereut.
Ja.
Da kann ich vielleicht ganz kurz einwerfen, weil das gerade in einer anderen Folge, die wir aufgezeichnet haben, die aber noch nicht draußen ist, immer so kompliziert. da haben wir drüber gesprochen, dass wir das, also mein Talkgast Thorsten Laudi das Skaten für sich wieder entdeckt hat und ich das Basketballspielen wieder für mich entdeckt habe. Und ich hatte da auch gesagt, weil ich eine sehr, sehr schöne Podcast-Folge von Lars Abend und Curse gehört habe, wo es auch ein bisschen um das Thema ging. Es ist immer für Außenstehende, ich kann das nachvollziehen, wenn man vom Ergebnis her denkt und jetzt gerade vielleicht Eltern, die einen ja auch hüten wollen und sagen, hey, du könntest doch vielleicht auch ganz woanders sein mit Eigenheim und was weiß ich was, schönem Auto, bla bla bla, alles, was ich nicht besitze, was aber auch nicht mein Ziel ist, tatsächlich zu besitzen.
Ja.
Und ich hatte mit meiner Schwester drüber gesprochen, als ich sie zuletzt gesehen habe, weil ich ihr da auch Lars Ament, wie gefühlt jedem, der in meinem Umfeld ist, bringe ich Lars Ament näher. Und ich mag total sein Zitat, es geht nicht darum, immer den schnellsten Weg zu gehen, sondern den schönsten Weg zu gehen.
Total.
Und auch, was die beiden, Curse und Lars Ament, in ihrem Podcast gesagt haben, nicht immer vom Ergebnis her zu denken, sondern wie eigentlich der Weg war. Und das kann ich bei allen Rückschlägen, die es gab, da kommen ja, glaube ich, auch noch ein paar Fragen zu, war es am Ende des Tages wirklich ein sehr, sehr schöner Weg. Und ich habe extrem viele Träume von mir erfüllt. Habe noch viele Träume, aber habe auch schon viele erfüllt.
Mega.
Und das ist
auch
das.
Gut, Träume zu haben.
Absolut.
Ne? Dass man, also ich glaube, vor einem nichts zu stehen und keine Träume mehr zu haben, die man verwirklichen möchte, ich glaube, da ist dann, das könnte auch ein Tiefpunkt sein.
Ja, absolut. Ja. Und vor allem den Träumen auch wirklich nachjagen und es umzusetzen, den Mut zu haben, es umzusetzen. Und das ist vielleicht ein kleiner Cliffhanger dann für die Folge, wo es auch um das Skaten geht, auch im höheren Alter einfach mal mit Dingen wieder anzufangen, auch wenn das Umfeld sagt, ja, mein Gott, was soll man jetzt hier mit 50 oder noch nicht ganz 50, warum soll man damit jetzt nochmal anfangen? Macht doch, was ist das für eine Denke? Ich verstehe es nicht. Ne? Einfach, wenn man da Bock drauf hat, soll man es machen.
Ne? Wichtig.
Das Leben mit Inhalt füllen, das war so ein bisschen der Tenor in dieser Podcast-Folge mit Lars Arndt und Curse.
Einfach, ne? Ja, voll.
Bombe. Ja. Also, kein bereuen.
Mega.
Läuft.
Nächste Frage, und zwar von Ivan und Svenja. Was bedeutet Freiheit für dich?
Ja, eine sehr schöne Frage. Wurde ich, glaube ich, zweimal gestellt. Einmal von Ivan und Svenja. Ivan ist übrigens derjenige, den ich neu kennengelernt habe. Auch darüber sprechen wir in der gerade angesprochenen Folge, wo ich vom Basketball erzähle, mit dem ich jetzt regelmäßig Basketball spielen gehe. Und es macht total Bock. Und da könnte man schon mal sehen, das ist wirklich auch Freiheit für mich. Dass ich mir die Zeit nehmen kann, wenn ich Bock habe, Basketball zu spielen, Basketball spielen zu gehen.
Ja.
Und mittlerweile sage ich auch tatsächlich Kunden, die mich dann irgendwie kurz vorher anrufen, sorry, habe ich keine Zeit für, ich muss erstmal Basketball spielen gehen.
Mega gut.
Und ich war immer gespannt, was das für Reaktionen mit sich bringt. Ausschließlich positive Reaktionen.
Krass, cool.
Das ist wirklich krass, das muss ich einfach sagen.
Hattest du Angst davor, das erstmal zu machen?
Ja.
Wirklich zu sagen, so, ey, nee, jetzt gerade nicht, weil ich gehe jetzt Basketball spielen, mäßig.
Ja. Ja. Man muss ja dazu sagen, das ist jetzt auch wieder der Bogen noch ein bisschen zur Beantwortung gleich der Frage, was für mich Freiheit bedeutet. Ich habe ja sehr lange gebraucht, um mir das rauszuziehen, weil ich wirklich, und da kann ich die Sorge meiner Mutter so ein bisschen verstehen, extrem viel gearbeitet habe.
Okay.
Für mich hat es sich nicht immer angefühlt wie Arbeit, sondern weil ich das, was ich gemacht habe, wirklich mit Leidenschaft gemacht habe. Sowohl was jetzt die Beratungstätigkeit angeht, als auch mein Ausflug in die Gastronomie. Ich wollte erst sagen, kurzer Ausflug, aber es waren ja auch 10 Jahre.
Ja, stimmt.
Das ist krass, in der Gastronomie.
Ja.
Es hat mir beides megamäßig Spaß gemacht. Hat auch beides deutliche Unterschiede, komme ich vielleicht mal später nochmal drauf zu sprechen. Und man könnte vielleicht sagen, dass in der Gastronomie hat mir zum gewissen Zeitpunkt nicht mehr so viel Spaß gemacht.
Okay.
Und dann war es aber auch wichtig zu erkennen, und da habe ich auch lange für gebraucht, es zu beenden.
Ja.
Ne? Also wenn es keinen Spaß mehr macht, sollte man es beenden. Weil wenn es keinen Spaß macht, kommt auch automatisch, glaube ich, nicht noch der Erfolg, den es vielleicht mit sich bringen soll. Also von daher hatte ich so ein bisschen Sorge dafür, weil ich immer gewohnt war und mir auch das Feedback in der Beratung immer entgegengebracht wurde. Hey, es ist total cool, mit dir zusammenzuarbeiten, weil du bist immer erreichbar, du arbeitest zuverlässig ab. Und ich hatte so ein bisschen die Sorge, hey, wenn ich jetzt irgendwie auf einmal sage, ist es mir jetzt gerade in dem Moment wichtiger, Basketball spielen zu gehen, dass andere denken, hey, was ist da denn jetzt los? Aber wie gesagt, von daher hatte ich da tatsächlich so ein bisschen Angst und es erforderte bei mir auch Mut, das zu tun und auch wirklich zu sagen. Ich hätte ja auch irgendwas erzählen können, ne?
Ja.
Nee, sorry, anderer Auftrag irgendwie, aber so, nee.
Ja,
von daher
habe ich
das
total gut
einfach rausgehauen.
Ja.
Aber nochmal zu der Frage, was Freiheit für mich bedeutet. Ich muss sagen, heutzutage was anderes vielleicht als zu Beginn meiner Selbstständigkeit und Ivan spielt, glaube ich, auf ein bestimmtes Zitat an, was ich auch damals 2008, als ich mich selbstständig gemacht habe, benutzt habe. Es zierte auch die Rückseite meiner Visitenkarte, ziert es noch immer.
Stimmt, das hast du mal erwähnt, ja.
Und ist auch ganz oft in Präsentationen bei mir drin. Es ist ein Zitat von Curse, von seinem Album Freiheit. Und es ist nicht der Song Freiheit, sondern das Intro dazu. Und es geht Freiheit, kriege ich das Zitat gar nicht zusammen.
Das ist meistens so, wenn man es dann vorsagen muss, irgendwo ist weg.
Freiheit besteht im Handumdrehen, dadurch sein Leben selber in die Hand zu nehmen.
Jo, ja.
Und das finde ich ein super geiles Zitat, gerade auch für Selbstständige. Ne, fand ich das, ne? Es bedeutet erstmal, nimm dein Leben selber in die Hand.
Das ist so wichtig.
Ja, ich habe mittlerweile gelernt aber tatsächlich, dass es damit nicht getan ist. Ne, es ist nicht damit getan, zu sagen, ich mache das jetzt und ich nehme jetzt mal das, was viele als Gründung erstmal gleichsetzen. Ich melde mein Gewerbe an.
Ja.
Oder gründe eine GmbH. Viele wollen ja immer direkt eine GmbH. So. Und damit ist man jetzt selbstständig.
Echt, wollen viele immer direkt eine GmbH?
Ja, es ist tatsächlich.
Weil die denken erst, dann ist man wirklich so da oder wie?
Ja, für viele, genau, ist das so irgendwie so ein Symbol. Jetzt,
interessant.
Jetzt bin ich Unternehmer, ich habe eine GmbH. Krass. Klar, viele sehen auch immer so diese Haftungsthemen, ne? Weil man denkt, okay, man ist ein bisschen aus der Haftung raus.
Ja.
Habe ich auch schon in ganz vielen Folgen erklärt, dass das Blödsinn ist, so zu denken. Aber, aber sei es mal drum. Ne, genau. Da könnte man jetzt sagen, cool, ich habe doch jetzt mein Leben in die Hand genommen. Ich habe mich selbstständig gemacht, ich habe Gewerbe angemeldet. Sehe ich immer noch so, das ist der erste wichtige Schritt, weil vielen fehlt es der Mut, das wirklich zu tun. Von daher, wenn man den Traum hat, es gilt immer darum, einfach anzufangen. Und zwar, der richtige Zeitpunkt ist immer genau jetzt.
Ja.
Dann damit anzufangen, loslaufen, das Gewerbe anzumelden. Das ist aber nicht das Einzige. Ne? Dann kommt nicht automatisch der Erfolg. Und von daher ergänze ich das Zitat immer ein bisschen. Es gehört ganz viel dazu, um dann wirklich erfolgreich zu werden. Wie man auch immer für sich jetzt Erfolg definiert, ob es jetzt monetär ist, zeitlicher Natur, beides zusammen. Der Begriff unternehmerische Freiheit ist ja, wird ja häufig verwendet, aber ne, jeder definiert den ja so ein bisschen anders für sich.
Ja.
Und ich habe erst tatsächlich, ich sag mal 15 Jahre später, für mich erkannt, was er wirklich bedeutet. Und das ziert jetzt immer bei den meisten Präsentationen, die ich halte, ist das die Eingangsfolie. Da ist meine Tochter drauf.
Cool.
Wie sie an der Ostsee sitzt und der Spruch da drauf ist, meine Tochter will an die Ostsee, lass nicht warten, für diesen Moment hier habe ich all die Gründer beraten. Das ist jetzt kein Zitat von Curse, sondern von Kool Savas abgewandelt aus AMG.
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, das ist für mich, als ich das begriffen habe, wie wertvoll das wirklich ist, und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie Millionen oder so rumliegen habe, sondern das hat ja auch was damit zu tun, genauso wie du gerade gefragt hast, ist es dir schwer gefallen zu sagen, hey, ich gehe jetzt Basketball spielen. Man muss irgendwann an den Punkt kommen, wo man es sich natürlich leisten kann, zeitlich und auch finanziell, aber da gehört ja jetzt gar nicht so viel dazu. Ich hoffe, ich triggere jetzt keinen damit mit dieser Aussage, aber wichtiger ist der Mut, das dann auch wirklich zu machen, weil das so ein bisschen Perspektivwechsel auch ist.
Ja, weil ich habe mich da gerade sehr deutlich selbst wiedererkannt, weil es mir auch extrem schwer fällt, vor allem am Anfang der Selbstständigkeit halt wirklich zu sagen, ich möchte jetzt für mich selbst auch mal Zeit einräumen, weil man das Gefühl hat, ich habe doch Kunden, die darauf warten, dass ich etwas für sie tue, aber ich sitze ja nicht 24/7 wirklich auf Halde und bin so, wann darf ich endlich jetzt wieder was für meine Kunden tun, sondern ich habe ja auch ein Leben.
Ja.
Und deswegen fand ich super interessant, deine Perspektive da mal zu hören. Und dass es dir auch schwer gefallen ist, das zu äußern.
Ja, vor allem, es hat 15 Jahre gedauert. Ne?
Ja, das ist krass.
Das muss man dazu sagen. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Benchmark-Zeit, sollte es auch nicht sein. Bei vielen anderen geht es mit Sicherheit schneller. Aber ich habe schon mit vielen Unternehmern dazu gesprochen. Ich habe auch einen total interessanten Podcast dazu gehört. Ich weiß leider nicht mehr, was es war. Ich glaube, es war bei den Franchise Rockstars. Da hat auch ein Unternehmer dazu gesprochen, der mehrere Unternehmen gegründet hat, der hat auch 10 Jahre gebraucht, um an diesen Punkt zu kommen. Also von daher, ich weiß jetzt nicht, ob das die Zeitspanne ist, die dafür typisch ist. Aber wichtig ist ja die Message daraus. Ob das jetzt 10 Jahre sind, 5 Jahre, whatever.
Ja.
Es klingt ja immer so schön, auch, ich mache das hier bewusst, zeige diese Folie und dann sagen alle, wow, das ist ja total schön und das will ich auch und ich mache mich jetzt deswegen selbstständig. Aber entscheidend ist ja auch, das gehört dann auch dazu, den Weg dahin zu erzählen. Ja. Und der Weg ist nun mal einfach garniert mit Herausforderungen. Ja. Und das wird jeder Lebenszyklus eines Unternehmers wird so sein. Und dessen muss man sich halt auch bewusst sein. Hm. Ich glaube, man gibt relativ viel am Anfang auf, weil ich war genauso, was du auch gerade gesagt hast, ich war 24/7 für meine Kunden da. Fand das aber auch nicht schlimm. Ich fand das geil. Ich fand das total geil, viel zu arbeiten.
Ja.
Mittlerweile weiß ich jetzt nicht mehr, ob das ein geiler Skill ist, zu sagen, hey, ich kann 24 Stunden arbeiten und ich komme auch mit 4 Stunden Schlaf aus. Also gesund ist es nicht.
Ja.
Da hätte ich mir tatsächlich früher ein bisschen die Erkenntnis gewünscht, auch stärker auf sich zu achten.
Hattest du im Umfeld von, sorry, wenn ich da so reinkritsche, hattest du in deinem Umfeld Menschen, die dir auch dazu geraten haben, so ey, mach mal, fahr mal einen Gang runter?
Ja, natürlich.
Ja?
Ganz.
Und wie hast du das wahrgenommen? Also wie war das für dich, das zu hören? Weil ich weiß, was ich geantwortet habe immer. Aber mich würde halt interessieren, wie du das gesehen hast.
Ja, ich habe jetzt leider keine genaue Situation mehr vor Augen, wer es wann gesagt hat, wie ich darauf reagiert habe. Ich habe ein bisschen immer so drauf reagiert, erstmal so nach dem Motto, ja, ich muss das aber machen.
Mhm.
Ne?
Ja.
Also A, ne,
da wird Kunden etwas erwarten, erwartet. Dass, so, genau.
Da wird was erwartet.
Ja.
Und ich muss dieser Erwartung gerecht werden, weil die führt ja letztendlich dazu, dass ich dann auch Geld verdiene und so weiter. So war ein bisschen. Und ein bisschen auch das Thema, was immer so ein bisschen arrogant erstmal wirkt. Ganz oft haben mir es Menschen gesagt, die selber nicht selbstständig sind. Ne? Jo, und da habe ich immer gedacht so, ja, aber was weißt du denn?
Ja, ja.
In vielen Bereichen stimmt das womöglich auch, aber in Gänze ist es auch wertvoll, auf Menschen zu hören, die nicht selbstständig sind, weil die einem nochmal einen guten Spiegel vorhalten können. Gerade was so Themen Gesundheit und so weiter angeht. Also ich bin
total
immer
gut.
Fan davon, hatte ich glaube ich auch in der Folge gesagt, die wir hier zuvor aufgezeichnet haben, sich mit Menschen zu umgeben, die da sind, wo man hin möchte. Also heißt in dem Kontext mit erfolgreichen Selbstständigen. Also wie immer man, das ist ja ganz wichtig, dass man für sich einmal klar hat, was ist für mich wirklich Erfolg.
Ja.
Und bei mir ist es so, ich weiß gar nicht, ob die Frage kommt, aber wie ich überhaupt in die Selbstständigkeit gekommen bin. Ich hatte das auch wiederum in der anderen Folge schon gesagt, wie ich zum Basketball gekommen bin. Das war eher Zufall, weil Leute gesagt haben, hier komm mal mit zum Basketball.
Mhm.
Und bei der Selbstständigkeit war es ein bisschen ähnlich. Da wurde mir gesagt, komm, lass uns doch mal dies und jenes Unternehmen aufbauen. Und bevor ich in die Beratung gekommen bin und auch in die Gastro gekommen bin, habe ich ja im universitären Umfeld haben wir uns das erste Mal ausprobiert. Wir haben ein Marketingunternehmen, würde ich mal sagen, gegründet.
Okay.
Und in zweierlei Bereichen. Es waren zwei Bereiche. Das eine war so ein ein Projekt in der Universität. Da ging es darum, die Bildschirme in Low-Cost-Airlines, weil das damals so ein Riesenthema war, Aufkommen von Low-Cost-Airlines, Ryanair und wie sie alle heißen, Germanwings, ich weiß nicht, waren die auch mal irgendwie, ist ja auch egal.
Lauda und Wizz Air und die ganzen alle so.
Und da die Bildschirme sind mit Content zu füllen und mit Marketing. Und das wollten wir machen, war auch überhaupt nicht meine Idee, ne? Also muss ich wirklich sagen, 0,0. Sondern ich wurde da mitgezogen von zwei Freunden, die diese Idee hatten.
Auch super nischig und irgendwie, ne?
Super direkt. Nischig, ja, genau. Mhm. Und ich habe gesagt, ja, klingt geil, finde ich cool. Und da war es aber eher auch so gegangen, hey, wir machen das irgendwie gemeinsam. Und ich war so der Kaufmann in Anführungsstrichen, wobei die auch beide mit mir studiert haben. Und das haben wir gemacht. Das wurde auch gefördert von der Universität. Wir haben da auch so ein Förderprogramm, Accessita heißt das Förderprogramm. Sky Technologies haben wir das Unternehmen.
Das klingt super seriös, bin ich ehrlich, ja. Also es klingt wie Flugzeugbau.
Ja, das war total cool und das hat relativ hohe Wellen geschlagen, weil ich weiß noch, wir waren an irgendeinem gewissen Punkt, wo wir gesagt haben, oder ich vielmehr auch gesagt habe, nee, das ist nicht meins, ich kann mich damit nicht identifizieren. Also mit der Idee einfach. Nicht, dass die schlecht ist oder so.
Ja.
Ich kann da keine Leidenschaft reinstecken. Ja. Das hat mich nicht wirklich gekickt. Und das war so ein Moment, wo ich da so drüber nachgedacht habe und auch mit einem von den anderen beiden gesprochen habe. Und eigentlich war klar, so richtig verfolgen wir das jetzt nicht mehr. Ne? Wir lassen das auslaufen und dann war es eine schöne Erfahrung. Und genau just in diesem Moment rief eine Zeitung an. Ich weiß nicht mehr, irgendeine Zeitung aus Frankfurt und wollte einen Bericht über uns machen.
Ach, krass.
Okay. Und ich dachte mir, mein Gott, wie passt das denn jetzt zusammen? Ich habe irgendwie so richtig keine Lust mehr da drauf und eigentlich wir insgesamt hatten keine Lust mehr. Und wir haben halt trotzdem dieses Interview gemacht und das war, werde ich nicht vergessen. Da wurden wir dann auch fotografiert auf so Treppen. Okay. So von unten und die Headline war auf dem Weg nach oben. Und okay. das war total witzig, weil wir ja schon wussten, nope.
Scheiße.
Auf gar keinen Fall. Es war auch ein total schöner Bericht.
Das ist ja witzig. Oh Gott.
Und das war so das Erste. Und was wir parallel gemacht haben, auch mit den beiden zusammen, ist, weil die sehr auf diesem Turn war hier Vermarktung und so und Werbeflächen nutzen. Ich bin zu dem damaligen Zeitpunkt noch Fahrradkurier gefahren in Kassel, neben dem Studium.
Ah, krass.
Mhm. Auch total Bock. Ja? Können wir mal eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Erlebnisse als Fahrradkurier. Aber mache ich übrigens mit meinem damaligen Chef Sascha Forderung. Schöne Grüße an der Stelle. Wir haben uns schon verabredet zu einer Podcast-Aufnahme. da sprechen wir dann mal über die eine oder andere Anekdote auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich bin Fahrradkurier gefahren. Und da hat man ja immer so Fahrradrucksäcke auf.
Ja.
Mhm. Und man wird ja im Straßenverkehr schon sehr deutlich wahrgenommen. Und dann war die Idee auch wiederum nicht von mir. Es war ein bisschen, also auch von den beiden. Und getriggert durch Dr. Oetker hat damals eine Werbung gemacht, wo irgendwie, da wurde ein neuer Pudding oder was auch immer gelauncht.
Ja.
Und in dem Werbeclip wurde dieser Pudding diesem Menschen, der hart arbeiten muss, das immer wieder, permanent im Büro.
Ja.
Und seine Ehefrau wollte ihm was Gutes tun und diesen Pudding bringen lassen. Und dieser Pudding wurde von einem Fahrradkurier überreicht.
Ah, okay.
Und da waren irgendwie Fahrradkuriere auf einmal in den Medien, diesem einen Clip zumindest. Ja. Und dann entstand die Idee, hey, der Rucksack wird so oft gesehen, lass uns den doch als Werbefläche nutzen. Und wie können wir das noch machen, wenn im Dunkeln schlechtes Wetter und so, es ist diesig, dann sieht man das nicht so richtig. Wir machen beleuchtete Werberucksäcke. Das war so die Idee.
Das klingt wahnsinnig crazy.
Das war
die Leuchtreklame des kleinen Mannes. So.
Ja,
das ist genau. Das war geil.
Ja. Und wie gesagt, also wirklich die Props gehören immer den anderen beiden.
Witzig.
Carlo und Steve, schöne Grüße an der Stelle.
Ja, Shoutout.
Genau. Shoutout auf jeden Fall. Ja. Da muss ich echt sagen, da war ich immer mehr oder weniger mit dabei.
Geil.
Ich hatte aber den Link halt zu den Fahrradkurieren. Hab dann auch mit Sascha, meinem Chef, gesprochen. Der fand das auch cool. Der war auch im Vorstand, meine ich, von diesem Fahrradkurierverbund. Ich will jetzt nicht falsch sagen, ist ja schon ewig her.
Ja.
Und auf jeden Fall hatten wir dann die Idee, pass mal auf, wir präsentieren das erstmal den Fahrradkurieren, wie die das so finden. Weil wir haben gesagt, pass mal auf, wir haben eine coole neue weitere Einnahmequelle für euch. Ne? Mhm. Ihr als Werbefläche sozusagen.
Das ist stark. Und das könnte ja auch nachts vor allen Dingen ein Sicherheitsaspekt sein. Ne?
Absolut.
Dass man die Leute auch sieht.
Genau, genau.
Wahnsinn.
Und hatten dann auch so einen Prototyp und sind zu diesem Fahrradkurieren gefahren. Und voller Vorfreude haben gedacht, das ist richtig geil. Dann haben wir das da gepitcht.
Mhm.
Auf dieser Verbandstagung.
Ja.
Und dann blickten wir in nicht freudige Augen.
Oh Gott.
Weil alle gesagt haben, wir wollen doch keine Litfaßsäule sein. Wir wollen uns doch nicht
vermarkten. So die Ablehnung war
ja,
da.
Ja,
krass.
Ja. Das war so ein bisschen, was ich auch wiederum in der anderen Folge erzählt habe, wo es früher beim Hip-Hop so war. Ne? Wir wollen doch nicht Kommerz sein.
Ja.
Wir wollen doch nicht, ne?
Da ist die Schnittstelle zu den Fahrradkurieren.
Ja, ja, genau, genau.
Und, das ist ja geil.
Und dann ging es auch drum, wir hatten eine Kampagne tatsächlich. Ich meine, das wäre sogar mit Dr. Oetker gewesen. Genau, das sollte dann begleitet werden. Dieser Werbespot sollte begleitet werden, indem wirklich dann Fahrradkurier durch die Gegend gefahren sind in Dr. Oetker.
Ja.
Und dann hätten die Fahrradkurier, die teilnehmen, natürlich auch, wären komplett gebrandet gewesen, Dr. Oetker. Und dann ging es um so Themen wie...
Geniale Marketingstrategie gewesen.
Gut, ne? Ja, also, aber, also wie gesagt, nicht meins, also nicht meine Idee gewesen, aber...
Ja.
Aber da waren dann so, ja, aber wir mögen Grün nicht und wollen lieber Gelbe. Und so war, okay. Und da habe ich gedacht, okay, crazy. Und auf der anderen Seite waren wir bei der Industrie, da hatten wir einen Pitch mit einem Unternehmen, da weiß ich nicht mehr genau, das war auch irgendwie, das ging über diese Low-Cost-Airlines, haben wir das irgendwie kennengelernt.
Mhm.
Und wir hatten denen das schon so grob vorgestellt. Das weiß ich noch, da sind wir nach Frankfurt gefahren, Steve und ich, waren auch total hyped, hatten diesen Rucksack dabei, er leuchtete ja, da kam in diesen Besprechungsraum rein.
Ja.
Und dann kamen auch so mehrere Anzugsträger.
Ja.
Und wir so, wir haben ein richtig geiles Produkt, wir müssen mal den Raum hier abdunkeln. Und die so, ja, okay, abgedunkelt. Okay. Wir, Rucksack raus, an, funktionierte, leuchtet, wir ja. So, geil, das ist bla bla bla, ne? Licht wieder an. Die erste Frage war, wer trägt den Rucksack? Da habe ich mir schon gedacht, okay, irgendwie in der Vorbereitung ist, glaube ich, etwas schief gelaufen.
Ja.
Und das verlief dann auch im Sande. Für mich war da die Erkenntnis wirklich draus, wo ich keine Leidenschaft wirklich drin habe. Es hat total Spaß gemacht, ne? Also richtig Bock, habe auch viel gelernt in der Zeit. Aber wenn keine Leidenschaft dahinter ist, dann
voll.
Lässt man es auch sehr schnell los.
Ja.
Das ist aber auch wichtig. Loslassen ist ein Riesenthema für mich.
Total.
Kommt, glaube ich, später nochmal eine Frage zu.
Ja.
Ist aber auch wichtig, das zu erkennen und dann auch loszulassen. Und jetzt haben wir, glaube ich, sehr lange gebraucht, um die Frage zu beantworten, was Freiheit für mich bedeutet.
Definitiv. Eine Sache hatte ich aber noch. Du meintest vorhin, als du dann nämlich dich dazu entschieden hast, immergrün das zu lassen, wusstest du da schon, dass du in die beratende Tätigkeit gehen würdest?
Ich war schon in der beratenden Tätigkeit.
Du warst schon.
Ich war erst in der beratenden Tätigkeit, weil können wir vielleicht mal, kommen, glaube ich, auch noch Fragen zu, aber wie das so entstanden ist.
Ja.
Nachdem das dann mit den Rucksäcken auch, da hatten wir auch einen Namen, Cycle Media. Ich weiß gar nicht mehr, wie der zustande kam.
Okay. Aber gut, ich meine, ist ja naheliegend, ne? Cycle und der Media auf dem Rücken, hinten auf dem Rucksack.
Ja. Dann ging es weiter, ich wollte so ein bisschen drüber, dass ich immer so zufällig in irgendwelche Dinge reingerutscht bin erstmal. Dann kam ein weiterer Freund auf mich zu, Andreas, liebe Grüße an der Stelle. Der hatte in Kanada gesehen, eine voll automatisierte Chipsmaschine, die am Point of Sale installiert ist.
Okay.
Und Gäste bestellen sich dann eine Tüte Chips und dann wird auf der einen Seite die Kartoffel reingeschmissen, auf der anderen Seite kommen die Chips raus. Super geil.
Wie gesagt,
wir müssen immer gucken, in welchem Zeit wir waren. Ne? Das war, als dieses Front-Cooking und so total on vogue wurde, dass Gäste sehen, was bekommen
sehen,
sie
was
und alles
gemacht.
Frisch zubereitet und so.
Piano und Co. und sowas.
Genau,
gab
es da noch gar nicht, aber es war total cool und er hat sich in den Kopf gesetzt und er ist Beamter, ne, muss man dazu sagen, aber total unternehmerisch denkend, das nach Deutschland zu holen. Hat mit den Kanadiern gesprochen, hat dann auch eine Lizenz für Deutschland erworben, hat auch eine Schiffsmaschine, kam aber nie bis an den Point of Sale in Deutschland, weil auch da ist es wieder so, da haben sich dann, ich sag mal, lose mehrere Menschen zusammengetan. Ich war jetzt einer dabei. Ich wurde gefragt, hey, kannst du nicht irgendwie auch immer, Thema war Finanzen und wir müssen finanzieren, kannst du einen Businessplan schreiben? Und parallel reifte mit anderen Freunden von mir die Idee, wir wollen ein eigenes Gastronomiekonzept machen, wollten diese Chipsmaschine dann dort integrieren. Foodlife hieß es. Da war schon das Thema, wir wollten alles, was produziert wird, sollten die Kunden sehen, wie es frisch produziert wird. Und komme ich gleich, was dann die Verbindung auch zu Immergrün ist. Auf jeden Fall, er hatte eine Maschine gekauft, hatte das auch noch mit einem anderen Freund zusammen gestartet und es ging aber nie richtig voran, weil, also die haben sehr, sehr gute Schritte unternommen, auch sehr naheliegend, man wollte in die Kinos rein, ne, weil
ja,
da werden
Sinn,
Chips
klar.
konsumiert.
Ich meine, Nachos, Popcorn und sowas wird ja auch quasi
aber
an der Front produziert.
Am Ende des Tages, woran es jetzt letztendlich scheiterte, weiß ich nicht. Aber eine Quintessenz ist daraus auf jeden Fall, die Jobs wurden ja nie aufgegeben. Man hat das so ein bisschen, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, halbherzig gemacht. Und wenn man nicht all in geht, so richtig committed ist, dann kommt man, glaube ich, auch nicht so richtig voran. Ich war auch nicht richtig committed
an
der,
ne?
Stelle,
ja.
Muss ich sagen. Aber wir wollten, nicht nur aber, ich muss mir dieses Aber abgewöhnen. Ne?
Ja.
Ist eine total wichtige Erkenntnis für mich. Liebe Grüße an Nicole, die hat einen hervorragenden Post zugemacht.
Ja.
Wie wichtig ist das Aber, sich abzugewöhnen? Weil alles, was vor dem Aber steht, wird ja sofort ins Negative gerückt.
Ja, total.
Ne? Ich liebe dich, aber...
Ja, genau.
Ne, dann ist das
ich liebe dich entwertet quasi.
Also nicht, dass ich liebe, aber es ist auf eine andere Art.
Was? Moment, kurz, stopp.
Ja. Naja.
Das klären wir dann off-camera.
auf jeden Fall. Wir wollten das ja da integrieren und sind dann durch die Lande getingelt und hatten in diesem Konzept neben diesen Chips auch den Baustein Smoothies. Das war der Connect, weil wir haben überlegt, was können wir um dieses kanadisch-amerikanische Produkt herum noch machen?
Ja.
Ne? Smoothies war dann für uns sehr naheliegend. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie auf das Smoothie-Thema kam. Das kam tatsächlich von mir mal an der Stelle.
Ja.
Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Und dann ging es halt auch um Salate, Wraps.
Ja, ne? Okay.
Was ja nahezu, und wir kannten zu dem Zeitpunkt immer grünig, das muss man an der Stelle sagen.
Ja, ey, ich habe eine mega Idee, und wir können so einen Laden aufmachen mit Wraps, Smoothies, ja, und dann plötzlich so immergrün.
Genau.
Fuck.
Das gibt's nee, das gar nicht.
Ja.
Ich habe das mit Christiane und Lars zusammen gestartet. Mhm. Lars, der ja den Beat hier gemacht hat für Unternehmer cool. Jam Session,
ja,
mein Becks-Logo gemacht hat. Kann man das in die Kamera halten?
Hammer,
sieht
geil
man das?
Yes,
ja, wo muss ich denn so? Becks-Logo gemacht hat, der damals, als wir dann uns Immergrün angeschlossen haben, erzähle ich gleich, da hießen wir ja die Snack People, hat er ein Logo für gemacht, auf jeden Fall. Und ich habe zusammen mit ihm aufgelegt, also uns verbindet total viel. Ja, auf jeden Fall, wir hatten die Idee, dieses Gastro-Konzept in die Welt rauszuschallern und haben das dann so gescribbelt und waren dann eigentlich nur noch an dem Punkt, wir brauchen einen Standort.
Ja.
Und uns war es relativ egal, wo dieser Standort ist.
Mhm.
Wir wollten, das unterscheidet uns jetzt im ersten Schritt ein bisschen von Immergrün, nicht in Einkaufscenter gehen. Die kamen gerade so aus dem Boden geschossen, Einkaufscenter.
Mhm.
Wir wollten, weil wir damals schon gesagt haben, wir möchten sehr stark den Ansatz haben, cooles Essen, aber in Verbindung mit Lifestyle.
Mhm.
Musik, Rap war für uns wichtig.
Okay.
Kunst, Graffiti, Ausstellung, Lesung, all das wollten wir. Wir hatten schon so ein Konzept, was ja dann viele auch gesagt haben, hey, das müssen wir machen.
Mhm.
Ist ja parallel so viel entstanden. Und für uns hat es immer nie in Einkaufszentren gepasst.
Mhm. Ja, verstehe ich.
Und wir sind dann tatsächlich verzweifelt an der Standortsuche. Das war eine total spannende Zeit.
Mhm.
Das war parallel zu der Tätigkeit an der Uni mit Sky Technologies.
Krass.
Da wurden wir ja auch bezahlt von der Universität, dass wir da das Projekt weiterentwickeln.
Ja.
Und ich habe damals, ich würde es vielleicht heutzutage sogar als Fehler bezeichnen, immer sehr viel parallel gemacht. Ich fand das immer cool, viele Dinge parallel zu machen.
Aber ich meine, ist ja auch ganz gut, da eine Phase zu haben, wo man sich so ausprobieren kann in verschiedenen Bereichen. Und dann kristallisiert sich ja wahrscheinlich am Ende des Tages auch raus, was gefällt mir am besten.
Genau, dafür war es gut. Aber manchmal ist Fokussierung auch ganz gut, um wirklich voranzukommen.
Ja.
Ich tendiere immer noch heutzutage gerne, weil ich bin sehr neugierig noch.
Ja.
Ich habe mir so ein bisschen so die Kindheitsaugen behalten.
Hm.
Ich mag Dinge sehr schnell, springe darauf auf und denke, ja, cool. Da möchte ich auch irgendwie dabei sein.
Mhm.
Na egal, auf jeden Fall, ich mache das immer ein bisschen kürzer, an der Standortsuche gescheitert, weil da habe ich festgestellt, es ist nicht so einfach, als No-Name-Konzept an gute Standorte ranzukommen. Und wir waren dann zum Schluss in Düsseldorf an einem Standort dran, den hätten wir sogar haben können.
Hm.
Das habe ich schon mal hier in diesem Podcast auch erzählt. Ich erzähle es nochmal, weil das ist eine gute Verbindung dann, wie es zu Immergrün kam.
Hm.
Und wie es darauf kam, dass ich gesagt habe, ich kann das Finanzierungsthema.
Hm.
Wir hatten dann einen Standort in der Bolker Straße in Aussicht. Bolker Straße ist so die Partystraße in Düsseldorf, für die es vielleicht nicht kennen.
Hm.
Und wollten den haben, der Vermieter wollte uns haben, dann ging es darum, wir müssen das irgendwie finanzieren. Wir waren aus Bankensicht denkbar ungünstig, was Rahmenparameter angeht. Keiner hatte Gastronomieerfahrung, wir haben nochmal zusammen Partys und so veranstaltet, aber hatten keine Gastronomieerfahrung, hatten, ich weiß nicht, 5.000 Euro Eigenkapital oder 10.000 Euro Eigenkapital.
Ja.
Mhm. Wir haben uns damals ausgerechnet, wir brauchen 150.000, wäre wahrscheinlich viel zu wenig gewesen aus heutiger Sicht, aber hat uns damals ja alles nicht, wir wussten es einfach nicht besser, wir haben das am besten Wissen gemacht und haben versucht, die Finanzierung zu bekommen und wir haben sie bekommen. Und das war so ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, oh, crazy. Mit diesen Rahmenparametern, und wir hatten dann auch öffentliche Fördermittel mit eingeplant. Und da ist ja immer so ein bisschen das Thema, die Förderbank kann ja auch absagen.
Ja.
Und da ging es auch um Bürgschaften, da soll die Bürgschaftsbank mit ins Boot. Und der Banker, das war die Sparkasse Düsseldorf damals, die E-Mail habe ich noch, der hat uns per E-Mail bestätigt, selbst wenn alle Förderbanken absagt, wird es die Sparkasse Düsseldorf mit eigenen Mitteln machen, notfalls auch ohne Sicherheiten. Und da dachte ich, wow, crazy.
Das ist ja wirklich das.
Da dachte ich, crazy.
Rein.
Ja. Ja, und das ist eine Frage, die später auch kommt, ob es so einen ausschlaggebenden Moment für mich gab, wo ich wusste, Finanzierungsberatung ist so mein Thema und das ist genau das Ding. Und da habe ich für mich auch, und das ist ja auch heute noch auf meiner Internetseite, die es seit 2 Jahren gibt, da wusste ich, das Internet setzt sich durch. ist ja meine Mission. Ich möchte einfach nicht, dass gute Unternehmer mit guten Ideen daran scheitern, dass sie die finanziellen Mittel nicht bekommen.
Total gut.
Und Das Projekt an der Uni ist ausgelaufen dann. Mhm. Wir haben dann auch gesagt, okay, wir machen uns jetzt in dem Bereich dann nicht selbstständig. Wir waren auf Standortsuche, waren dann in Düsseldorf und ich musste dann irgendwie mal wieder Geld verdienen und bin dann auf Umwegen zu einer Stellenanzeige von Initiat gekommen. Initiat ist ein Beratungsunternehmen, mhm, im Franchise. Wir haben natürlich auch gedacht, unsere Idee ist so geil, mhm, wenn der Pilotstand erstmal läuft und wir sind ja fest davon ausgegangen, dass der natürlich Bombe läuft, gehen wir direkt ins Franchise. Ne? Die Welt braucht Foodlife.
Ja, geil.
Und wir wollen
große Visionen auch, ne? Viel vor.
100 Standorte in 5 Jahren haben und natürlich, wow, viel über Franchise.
Ja,
und
wir machen McDonald's platt.
Genau. Und da habe ich mir gedacht, okay, ein bisschen Franchise-Know-how wäre auch ganz gut und ja, Geld verdienen muss ich sowieso. Initiat hat gesucht und das war ein absoluter Glücksfall für mich, dass ich in dieses Unternehmen reingekommen bin. Ja. Hm. Initiat ist ein Unternehmen gewesen, mhm, das hat sich damit beschäftigt, Gründungsinteressierte und Franchisegeber miteinander in Kontakt zu bringen.
Ja.
Ist immer ein bisschen, aus welcher Sicht betrachtet man das gerade? Für die Franchisegeber war man sozusagen Headhunter. Wir suchen für euch potenzielle Franchise-Nehmer. Für Gründungsinteressierte war man Gründungsberater. Wir helfen euch bei der Auswahl des für euch passenden Franchise-Systems.
Win-win.
Total ja, cooles Konzept.
Hammer.
War vielleicht ein bisschen zu früh. Es gibt ja gewisse Konzepte, die sind ein bisschen ihrer Zeit voraus.
Ja.
Und ich bin auf jeden Fall genau, also für mich zum richtigen Zeitpunkt ins Unternehmen gekommen, weil mein damaliger Chef, Stefan Aschenbrenner, schöne Grüße, festgestellt hat, es gelingt total gut, Gründungsinteressierte und Franchisegeber miteinander zu vernetzen. Mhm. Und Initiat hat vor allem dann Geld verdient, wenn halt ein Franchise-Vertrag zustande kam.
Ja.
Mhm. Und da war natürlich auch das Finanzierungsthema.
Ja.
Viele Verträge sind nicht zustande gekommen, weil keine Finanzierung gefunden wurde. Und mein Chef hat dann damals gesagt, wir müssen das Finanzierungsthema auch selber in der Hand haben.
Und
ich bin genau in diesem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, wir wollen eine eigene Finanzierungsabteilung aufbauen.
Wahnsinn.
Und zu dem Zeitpunkt bin ich da rein und ich durfte dann mit Arndt Halbach zusammen den gesamten Finanzierungsbereich für Initiat aufbauen. Initiat selber war ein Franchise-System, hatte in ganz Deutschland selbstständige Berater.
Ja.
Und ich war dann an der Schnittstelle sowohl zu Franchise-Gebern hin, was
ja,
die Finanzierungsthemen angeht, zu den eigenen Beratern hin, habe die geschult, ausgebildet, die ganzen Instrumente zur Verfügung gestellt, Businessplanvorlagen, Excel-Tools etc. pp., Finanzierungs-Know-how.
Ja.
Und habe am Kölner Pilotstandort auch selber die Finanzierungsberatung gemacht. Und das hat mir neben der Tatsache, dass ich Unternehmertum im Schwerpunkt studiert habe,
ja,
nochmal richtig viel Know-how gegeben, dann auch für die weitere Tätigkeit. Und in diesem Unternehmen habe ich gearbeitet, als das dann mit Düsseldorf war. Ich wollte eigentlich noch Foodlife voranbringen, ja, in die Gastronomie gehen. Und wie gesagt, wir hatten die Bank überzeugt. Wir hatten die Vermieter überzeugt. Wir haben die richtig hart runterverhandelt, also was Miete und so angeht.
Krass, okay.
Bin ich eigentlich total schlecht drin normalerweise.
Ja, aber da lief es einfach.
Da lief es einfach,
ja,
vielleicht weil es ums eigene Baby ging. Ich weiß es nicht genau.
Ja.
Ein guter Freund von mir und Kooperationspartner, Sascha Pillmann-Bär, der ja auch schon zu Gast war,
ja,
hier im Podcast, der eine Hammerfolge ist, immer noch die zweitmeist gehörteste Folge hier in dem Podcast zum Thema Standortakquisition.
Geil. Ja,
der sagt ja immer,
Thema.
Normalerweise sollte man nicht den eigenen Standort verhandeln, weil man viel zu sehr emotional committed ist.
Mhm.
Kann ich total nachvollziehen auch.
Mhm.
Aber bei uns hat es aus irgendwelchen Gründen funktioniert, aber offensichtlich ja nicht so gut funktioniert, dass es wirklich, dass der Vermieter committed war, weil an dem Tag, wo der Mietvertrag unterschrieben werden sollte und der Kreditvertrag, ich weiß noch, ich saß total gut gelaunt bei Initiat im Büro, wollte gerade losfahren nach Düsseldorf, rief mich der Makler an, das ging damals über Campers, hießen die damals, glaube ich, noch, so ein 1A Immobilienmakler, Jones Lang LaSalle heißen die, glaube ich, ist ja auch völlig irrelevant, kann nichts dafür.
Ja.
Hat mich angerufen und gesagt, er hat eine extrem schlechte Nachricht. Der Vermieter hat sich doch entschieden, den Laden an wen anders zu vergeben, der mehr Miete
am
zahlt.
Selben Tag,
am selben Tag,
an dem die Unterschrift gefallen.
Beide, wo Kreditvertrag und Mietvertrag unterschrieben werden sollte. Und das war der erste große Fuck-up, würde ich sagen,
ja,
den wir, hat ja nicht nur mich betroffen, sondern das ganze Team betroffen, den wir so hatten und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
Wow.
Am Ende des Tages weiß man nie, wofür es gut ist. Ne?
Ey, 100%,
das klar. Universum wollte einem ja, vielleicht schon mal
vielleicht
was
das
sagen.
Ding komplett gegen die Wand gefahren. Also
ja, kann man natürlich hinterher immer leicht sagen, ja, ich glaube, Also ob es an die Wand gefahren wäre, weiß ich nicht, weil ne, man kann ja immer noch korrigieren, wenn man erstmal losgelegt hat. Wir hätten zu wenig Geld auf jeden Fall gehabt. Die erste Investition würde ich mich jetzt aber ist ja auch egal. Es hat nicht funktioniert und das war ein mega Fuck-up, wo wir dann auch gesagt haben, boah, weil wir haben vorher, muss man dazu sagen, ein Jahr lang nach Standorten gesucht.
Und das hattest du, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Ne?
Und zwar wirklich bundesweit haben wir gesucht. Wir sind, das war total coole Zeit, durch ganz Deutschland gefühlt gefahren und haben uns da Standorte angeguckt und der hätte es werden sollen. Und das war so für uns, wo wir dann auch gesagt haben, boah, das hat dann auch im Team so ein bisschen was gemacht. Also nicht, dass wir uns zerstritten haben, aber wir haben einfach gesagt, okay, wir brauchen jetzt erstmal runterkommen. Ja. Wir konzentrieren uns jetzt vielleicht erstmal auf andere Dinge. Ich ja dann stärker bei Initiat eingebunden. Lars ist, ich glaube, nach Köln dann auch. Der war auch schon in Köln in Media-Agenturen. Christian hat dann phasenweise auch bei Initiat gearbeitet und dann beim anderen Franchise-System. Also wir sind untergekommen, ne? Das war jetzt nicht das Thema, aber das war so ein Fuck-up für uns. Und der Bogen jetzt zu Immergrün ist, durch meine Beratungstätigkeit bin ich auf Immergrün gestoßen, weil Immergrün war Kunde von Initiat. Und Initiat hat für Immergrün Franchise-Nehmer gesucht und ich die Finanzierung begleitet und habe so das Franchise-System kennengelernt und dachte, crazy. Bis auf diesen Part der Chipsmaschine.
Ja, ist es einfach.
Ist es das. 1:1 unser Ding. Und dann habe ich die Leute dahinter kennengelernt, Thorsten Laudi, ne, der hier gerade zuvor zu Gast war.
Genau.
Der Mitgründer, Marc Thierhoff, hast du ja auch schon persönlich kennengelernt. Ja, genau. Axel Hirsch ist der Dritte im Bunde.
Ja.
Und wir haben uns so gut verstanden. Die Zusammenarbeit hat auch so Spaß gemacht. Und dann, irgendwann war es wieder angetriggert. Geil, das ist doch eigentlich, da habe ich wieder gedacht, genau, das ist doch ein Hinweis.
Ja.
Das müssen wir machen.
Ja.
Und ein Riesenvorteil, den Immergrün für uns jetzt wirklich hatte, ist, dass es einen sehr leichten Zugang zu Standorten hatte. Na, was unser Riesen-Fuck-up war, keine Standorte finden, war da gelöst.
Ja.
Ne, weil die sind in Einkaufscenter gegangen, was wir eigentlich nicht wollten. Aber wir haben gesagt, okay, können wir davon abweichen, weil es war ja dann nicht mehr unsere Idee, sondern ne, dessen muss man sich ja bewusst sein, wenn man Franchise-Nehmer wird.
Klar.
Ne, es ist nicht die eigene Idee, aber sie war ja nahezu 100% deckungsgleich
mit unserer Idee. Das heißt, ihr habt ja trotzdem wahrscheinlich den Unternehmergeist in der Form mitgebracht, weil ihr dachtet, hey, wir hatten genau die Idee und das gibt's jetzt schon, aber trotzdem können wir das Baby jetzt weiterführen als Franchise-Nehmer.
Genau. Dann so, ne? Und ist ja das ist das, weswegen wir dann gesagt haben, geil, lass uns das doch jetzt machen, so können wir.
Da habt ihr das zu dritt dann auch wieder gemacht?
Ja, aber in einer anderen Konstellation. Also Christiane war wieder dabei, Lars wollte, glaube ich, nicht.
Okay.
Lars kannst du korrigieren, ich weiß nicht mehr genau.
Ja.
Und die haben es dann zu dritt gemacht, weil wir auch über meine Beratungstätigkeit Burkhard kennengelernt haben. Schönen Grüße an der Stelle. Der wurde dann der Dritte im Bunde, der ursprünglich ein anderes Franchise-Konzept auch in der Gastronomie machen wollte, was dann nicht zustande gekommen ist. Und er dann so ein bisschen in der Luft hing, aber auch Interesse an Immergrün hatte. Und weil wir uns gut mit ihm einfach verstanden haben, haben wir gesagt, lass uns doch einfach zu dritt machen.
Cool.
Und das haben wir dann gemacht. Das werde ich jetzt mal nicht weiter vertiefen, weil das ist dann nochmal eine separate Episode, die BKB-Story. Aber so bin ich auf jeden Fall dann zu Immergrün gekommen. Und wenn man jetzt mal reflektiert und sich das anschaut, macht ja irgendwie alles Sinn. Das ist
100%,
das ist crazy. Ja, klar, kann man es vielleicht sich auch so zurechtbiegen, dass man dass man denkt, es macht Sinn. Aber für
das
mich
halt total
war
total spannender Weg einfach dorthin, weil es ja schon die Zeichen dafür gab, dass das genau der Weg hätte sein sollen.
So, ja.
Ne, aber halt trotzdem kurz auf Umwegen. Ne, ihr habt das quasi selbst jetzt das Konzept zusammengebaut und dachtet euch, hey, das wäre mega geil. Und dann halt über den Umweg zu Initiat und dann halt zu merken, hey, Immergrün wird hier als Franchise angeboten. Und dann zu merken, das ist ja genau das, was wir eigentlich ursprünglich machen wollen. Das ist schon krass.
Ja.
Das ist schon ein cooler Weg dahin.
Ja. Also für mich war immer klar, die Beratung mache ich weiter. Ja. Also das war schon...
Das hast du auch parallel zu Immergrün dann immer gemacht.
Genau.
Ja. Genau.
Genau.
Das heißt, das war der Ursprung. Du warst bei Initiat, hast die beratende Tätigkeit gemacht. Dann bist du aber zu Immergrün, hast dann nebenbei selbstständig die Beratung gemacht, die beraterische
Tätigkeit? Also anders. Ich bin erst raus dann bei Initiat, weil es mir schon in den Fingern gejuckt hat, selber selbstständig zu sein, weil ich auch ein riesen Fan davon bin, dass angehende Selbstständige von Selbstständigen beraten werden.
Ja.
Das ist wieder das Thema, ne? Umgib dich mit Leuten, die es schon gemacht haben.
Macht Sinn.
Das ist jetzt kein Bashing an IHKs und dergleichen,
Aber es macht halt total viel Sinn.
Ne? Aber ich frage mich manchmal, wie können die sich in der Lage oder in die Situation eines Selbstständigen versetzen? Das ist jetzt nicht böse gemeint. Das ist einfach nicht möglich, wenn man nicht selber selbstständig ist.
Ja.
Nichtsdestotrotz gibt es da natürlich Berechtigung für, aber auf jeden Fall, ich wollte auf jeden Fall selber auch selbstständig sein. Und es hatte natürlich auch noch ein paar andere Punkte. Also wir waren überhaupt nicht, sind überhaupt nicht im Bösen auseinandergegangen. Stefan Aschenbrenner war ja auch der erste Gast hier. Im Podcast war auch ein Wunschgast.
Stimmt.
War auch ein Wunschgast von mir.
Ja.
Weil eine Frage ist ja auch von Liesel. Schöne Grüße an der Stelle. Das war damals die Buchhalterin bei Initiat. Wie sehr mich Initiat geprägt hat, habe ich, glaube ich, schon ganz gut auf den Punkt gerade gebracht, dass mich Initiat sehr geprägt hat, weil ich einfach sämtliche Kontakte und Wissen, was ich über Franchise habe, über diesen Weg bekommen habe. Aber auf jeden Fall, wir sind im Guten auseinandergegangen. Ich habe dann 2 Jahre, ich weiß nicht genau wie lange, es war noch freiberuflich weitergearbeitet, bis Nachfolger gefunden wurde. Das klingt jetzt immer so lange eigentlich dann 2 Jahre. Gut, ich bin natürlich schwer zu ersetzen.
Das wäre nämlich auch eine spannende Frage von mir gewesen, und zwar, ob die sich kurz dann dachten so, fuck, den Thorsten, den brauchen wir eigentlich auch hier an der Stelle, weil
ja,
du hast aber, es ja mit begründet,
ja, die Finanzierungsschiene. Ja, klar, aber ich habe da frühzeitig mit Stefan gesprochen.
Kommuniziert.
Und mir dann auch gesagt, okay, das Ganze wurde ja dann auch verkauft und mündete in einem separaten Unternehmen. Finanziat wurde daraus. Matthias Menker, schöne Grüße an der Stelle, den ich auch noch eingearbeitet habe. Und also wir sind da aus meiner Sicht jetzt total im Fairen auseinandergegangen.
Ja.
Wie gesagt, lange noch dafür gearbeitet.
Ja.
Und war dann selbstständig als Berater. 2008 war das. Da auch das Zitat von Kurs, was ich gerade schon genommen habe. Das werde ich nie vergessen. Ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt. Genau in diesem Jahr kam die Platte raus von Curse, Freiheit.
Ja.
Und ich habe diesen Song und dieses Intro, ich habe das so gefeiert. Und als ich mich dazu entschieden habe, jetzt auch wirklich den Schritt zu gehen, ich mache das jetzt selbstständig. Ich habe den Mut, das jetzt selbstständig zu machen.
Krass.
Saß ich bei Initiat im, wir haben es genannt, Aquarium.
Das,
schöne Grüße an Mats, der hier gerade ein Problem hat mit seinem Aquarium.
Genau, mit dem Wasserschaden, oh Gott, ja, Grüße gehen raus.
Ja, Entschuldigung, hier ist ein ganz kleiner scheiße. Wasserschaden. Naja, egal, auf jeden Fall, das wurde Aquarium genannt, weil der Besprechungsraum komplett aus Glas ist.
Ah, okay.
Und man
nicht,
saß
weil
da, man
nicht,
saß,
weil ihr in Scuba-Weste und so. Nee.
Das ist ein neuer Beratungsansatz, war unser USP. Wir beraten unter Wasser. Und auf jeden Fall, ich saß da immer und habe total laut diesen Song gehört.
Geil.
Und ich habe das so gefeiert, weil ich es so gefühlt habe. Nicht, weil das jetzt so erlösend war und ich gedacht habe, endlich bin ich hier weg aus dem, überhaupt nicht. Ich bin ja mega dankbar und wir haben ja noch jahrelang zusammengearbeitet und zu vielen Menschen auch, Beratern beispielsweise von Initiat habe ich ja noch Kontakt und wir hatten letztes Jahr auch ein ehemaligen Treffen mit Menschen aus der Systemzentrale, was total schön war.
Ja.
Und einfach geil, aber für mich war halt diese, ich habe meine Leidenschaft gefunden. Ich wusste genau, Beratung ist genau mein Ding. Ich möchte das machen. Ich habe das so gefeiert. Und mir war klar, als ich diesen Curse-Song gehört habe, ne,
das ist es.
Ne, ich muss mein Leben jetzt selber in die Hand nehmen.
Ja.
Und boah, das war krass auf jeden Fall. Und ich habe dann, da hat es schon angefangen, was sich ja dann auch in dem Podcast jetzt hier fortsetzt, ne, immer mit diesen Hip-Hop-Zitaten und so, was ich ja schon immer gerne gemacht habe. Ne? Ich habe die Neuigkeit, dass ich die anderen Initiat-Berater informiert habe, dass ich das Unternehmen verlasse, war, ich wollte die E-Mail immer, ich habe sie leider nicht mehr gefunden, ich habe sie mir nicht abgespeichert, ich habe die voll gespickt mit Hip-Hop-Zitaten.
Ja.
Und hab die halt so rumgeschickt. So,
wie Cursed sagt.
Und hab die so geschrieben.
Geil, okay.
Und das Feedback war auch total cool. Und wie gesagt, zu einigen Beratern habe ich noch Kontakt.
Cool.
Viele waren auch gute Wegbegleiter für mich, die mir dann auch aus dem immergrün Fuck-up, das klingt immer ein bisschen härter als es ist, rausgeholfen haben.
Ich finde, Fuck-up ist ein schönes Wort. Ich finde, das zieht so ins, das Schlimme daran wird damit so ein bisschen ins Humoristische gezogen und das finde ich schön.
Ja. Und was jetzt richtig crazy ist, du kennst ja so ein bisschen meine Geschichte, auch die Persönlichkeitsentwicklung, die ich so in den letzten Monaten durchgemacht habe. Und das ist ja wirklich krass, das ist, glaube ich, auch irgendwo eine Frage, was das größte Learning für mich ist in Bezug auf Unternehmertum. Da könnte man wahrscheinlich 1000 Learnings aufzählen, aber was aktuell für mich das Prägendste ist, dass Unternehmertum auch immer Persönlichkeitsentwicklung ist. Und es ist so wahnsinnig wichtig.
Total gut.
Dass man an seiner Persönlichkeit arbeitet. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ich hätte gerne früher erkannt, dass es wichtig ist, auch auf sich mal zu hören, was Thema Gesundheit und so angeht. Weil da habe ich mich schon hart vernachlässigt, muss ich mal sagen. Also gab ja auch Szenen, ich bin einfach umgefallen in der Zubereitungsküche.
Wow.
Wegen Überlastung, ja.
Wow. Okay.
Und waren für mich aber nie Warnzeichen genug, da irgendwas zu ändern, weil ich gedacht habe, komm, aufstehen. Das war so ein bisschen vielleicht Fluch und Segen zugleich, was mir Basketball auch gezeigt hat.
Ja.
Ich habe mein Spiel mit Bänderanriss zu Ende gespielt.
Boah.
Weil ich dachte, ja komm, ich muss das Spiel jetzt zu Ende machen. Ich muss jetzt durchziehen. Ne? Ich sage das jetzt nicht, um mich hier als toll hinzustellen. Ganz im Gegenteil, es hört
du sagst ja eher, es nicht zu empfehlen, das zu tun.
Ich habe da einen totalen coolen Vortrag gehört, vor kurzem jetzt erst, war auch über die Techniker Krankenkasse im Zusammenhang mit dem Gründergeflecht von Daniel Engelbrecht, heißt er, glaube ich, ein Fußballspieler. Das ist der einfach auf dem Spielfeld umgekippt ist und dann wiedergekommen ist. Bei ihm haben alle gesagt, pass mal auf, du wirst nie wieder Fußball spielen. Und er so, natürlich spiele ich wieder Fußball, das ist meine Leidenschaft. Und hat sich an diesen Defibrillator, heißt das so?
Defibrillator, ja.
Einsetzen lassen, ja, genau, wo auch viele ihm von abgeraten haben.
Ja.
Und dann kam er ja wieder.
Das heißt Herzprobleme, deswegen ist er umgekehrt.
Yeah, genau. Ja, okay. Genau. Und viele haben ihm gesagt, du wirst nicht mehr spielen. Und er hat sich da halt durchgebissen und kam wieder. Direkt ein Tor geschossen. Also das ist natürlich eine Hammergeschichte.
Ja, ja, klar. Ja,
das ist dann aber wieder umgekippt. Und seine Message war jetzt, um das mal kurz zu machen, also folgt ihm, cooler Vortrag, cooler Typ.
Ja.
Seine Message ist halt auch einfach, das klingt zwar total geil jetzt, aber er würde jedem empfehlen, hört auf eure Gesundheit. Ne? Das ist,
weil es bringt nichts.
Genau.
Genau, es bringt nichts, eine coole Story zu erzählen. Es gibt dich aber nicht mehr.
Ja.
Das macht keinen Sinn.
Ja. Auf jeden Fall, diese Persönlichkeitsentwicklung, die ich durchgemacht habe, mündet jetzt wieder, und das finde ich jetzt richtig crazy. Jetzt kommt natürlich wieder, ja, das kann man sich alles so zurechtbiegen, wie es ist. Wir haben 2024, Curse hat sein neues Album getroppt, und dieses Album ist mein Mindset. Das ist wirklich Es ist Curse 2008, hat mich in die Selbstständigkeit gebracht.
Ja.
Curse 2024 hat mir gezeigt, worauf es wirklich ankommt.
Das ist voll geil. Quasi einmal losgeschickt und jetzt wieder abgeholt. Und gesagt, jo.
Und jetzt wieder abgeholt. Also okay. Ihr werdet schon viele Zitate gefunden haben, wenn ihr euch die letzten drei Geburtstagsfolgen, nee, zwei, bei der Zugabe geht es ja eher ein bisschen was andere zu Unternehmer-Jam-Session sagen.
Ja.
Aber das, also hört euch wirklich dieses Album an. Das ist wirklich, das bringt euch so viel weiter.
Hammer.
Und das ist wirklich Wahnsinn. Und das Zitat, wir waren ja immer noch bei der Frage, ne, Freiheit. Ja. Was ich da
zum Glück halten wir uns kurz.
Ja, zum Glück halten wir uns kurz. Das ist ja total meine Stärke. Ja. Liebe Grüße, Stefan Schimming an der. Ja. Du musst kurze Folgen machen. Ja. Das machen wir hier mit. Und viel Spaß beim Reel.
Drei Stunden nehmen wir jetzt auf.
Beim Reel schneiden.
Ja. Genau.
Einfach auch da mal neue Wege.
Ein Stunden Reel. Ja.
Damit kommen wir groß raus.
Okay.
Ja. Und das Zitat von Savage, auch da muss man sagen, Curse und Savage ja auch gute Freunde,
ja,
die auch musikalisch viel verbindet. Von daher passt schon alles.
So, kommen wir mal zur nächsten Frage. Und zwar, wenn du, warte mal. Wenn du Franchise-Gründer wirst und Geld der einzelne limitierende Fehler Faktor.
Der einzig limitierende Faktor ist.
Ich fange nochmal an. Wenn du Franchise-Gründer wirst und Geld der einzig limitierende Faktor ist, wie würdest du es angehen?
Ja. Liebe Grüße an Steffen Kessler.
Perfekt, ja, das war direkt bei Sverdi. Ja, geil, perfekt, genau. Grüße an Steffen.
Ja. Franchise-Universum, Podcast, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Nicht nur, weil ich da selber schon zu Gast war. Sehr, sehr spannende Geschichten immer rund um Franchising. Ist ein bisschen eigentlich damit schon beantwortet, was ich zum Thema Foodlife gesagt habe. Und meine Einstellung dazu und meiner Mission als Becks Unternehmerberatung. Meiner Meinung nach ist Geld nicht der limitierende Faktor.
Ja, das war ein gutes Beispiel und dafür. Ne? Ja.
Man sollte es nicht als limitierenden Faktor nehmen.
Also aufgeben, bevor man es überhaupt probiert hat.
Genau.
Ja.
Und nicht die Idee danach auswählen, ob ich der Auffassung, nicht ich jetzt als Thorsten Beck, sondern ich selber, Idee sucht, der Auffassung bin, ob ich mir das leisten kann, in Anführungsstrichen. Sondern man sollte erstmal danach gehen, was möchte ich wirklich machen? Ja. Wofür brenne ich? Wo möchte ich Vollgas geben?
Ja.
Und wenn man das gefunden hat, dann wiederhole ich mich jetzt, sofort anfangen, seinen Traum jagen. Und an der Stelle muss man dann auch einfach mal vielleicht mit Leuten sprechen, die sich dann auch auskennen, was Finanzierungsthemen angeht. Mhm. Stefan Neuschulten, meine Wenigkeit.
Ich wollte gerade sagen, du? Entschuldigung, also du vielleicht.
Ja, aber Stefan Neuschulten, auch ein sehr guter Ansprechpartner. Auf jeden Fall liebe Grüße an der Stelle. Und es gibt natürlich noch andere, aber fragt dann einfach Leute, die euch dabei helfen, das Geld zu besorgen. Aber nehmt das wirklich erstmal nicht als limitierenden Faktor, weil es bringt euch ja nichts, dass ihr jetzt sagt, ihr habt euch jetzt selbstständig gemacht mit euren 10.000 Euro, war das Beispiel. Ne? Mhm. Und man könnte jetzt ableiten, okay, vielleicht kann ich mir eine Idee leisten, die 100.000 Euro kostet, aber so richtig Bock auf die Idee habt ihr nicht und ihr habt das jetzt einfach nur gemacht, weil ihr es euch leisten konntet.
Ja.
Das ist ja die falsche Herangehensweise.
Total.
Also ich verstehe die Frage natürlich total, weil viele Suchmechanismen auch so funktionieren und viele Leute auch, die fragen mich ja auch oft im Erstgespräch, also eher die Frage, wie viel Geld kann ich denn bekommen?
Hm.
Das ist immer völlig die falsche Frage. Ne? Die Frage ist erstmal, wie viel Geld brauchst du? Und das setzt voraus, dass du erstmal für dich die Idee gefunden hast und dann weißt du, wie viel Geld du brauchst und dann können wir gucken, ob wir das Geld für dich bekommen und mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit finden wir das Geld. Mic Drop Klappe 1, das war er, der erste Teil der großen Q&A-Jubiläums-Video-Podcast-Folge von Unternehmer Jam Session. Und ich, Quasselstrippe, habe es ja tatsächlich geschafft, 2 oder 3 Fragen zu beantworten in knapp einer Stunde, je nachdem, wie weit wir jetzt hier an dieser Stelle gekommen sind. Von daher kann ich jetzt schon sagen, es wird auf jeden Fall noch weitere Folgen geben, auch als Video-Podcast-Format, weil mir das echt Bock gemacht hat, muss ich sagen. Es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Und was sich auch sehr, sehr gut angefühlt hat, ist, dass Marc mit am Start war, weil es für mich deutlich einfacher ist, wenn mir jemand gegenüber sitzt, die Fragen stellt und wir auch ab und zu in einen Monolog kommen. Es gibt Nachfragen, es wird angereichert durch eigene Erfahrungen von Marc, finde ich sehr, sehr, sehr bereichernd für den ganzen Podcast. Von daher vielen, vielen Dank, Marc, an der Stelle, dass du das mitmachst. Und du hast ja selber gesehen, wie viele Fragen es noch sind. Von daher wirst du auf jeden Fall noch das ein oder andere Mal mit am Start sein dürfen. Und ich fand es, wie gesagt, richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Das Entscheidende ist aber, dass ihr es auch richtig geil fandet und ihr einen Mehrwert bekommen habt, ihr Impulse bekommen habt. Und wenn das der Fall war, dann tut doch bitte mir einen Gefallen. Und endlich kann ich das mal sagen. Abonniert diesen Kanal, liken, kommentieren, all das füttert den Algorithmus und es wird öfters angezeigt, dieser Kanal, so die Theorie. Ich hoffe, auch in der Praxis ist es so. Auf jeden Fall tut mir bitte den Gefallen. Erzählt euren Freunden davon, Bekannten, Gründern, all denen, die ihr kennt, wo ihr meint, die müssen Unternehmer Jam Session auch als Videopodcast sehen. Und ich freue mich dann riesig, wenn es voraussichtlich dann nächsten Freitag weitergeht und wir uns wieder hören und ich kann sagen, sehen, also ihr seht uns, wir euch nicht, ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall heißt dann wieder Release Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session, jetzt auch als Videopodcast. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit.